Haben ist Prophetie in Erfüllung. Wisst ihr das? Wir haben heute erlebt, wie eine Gemeinde von hier herausgeht. Wir haben dieses Gelände als Bauhof gekauft und wir haben damit einen prophetischen Auftrag bekommen, ein Ort zu sein, wo Gemeinden herausgegründet werden. Und heute erleben wir, wie eine Gemeinde, die gegründet worden ist, die hier zubereitet worden ist, jetzt dahin geht, wo sie ihre Bestimmung hat. Und wir wollen, dass das sich wiederholt und wiederholt und wiederholt. Deshalb möchte ich euch bitten, dass wir zu zweit, zu dritt, da wo wir gerade sitzen, miteinander beten, dass Gott wieder neu hinzufügt, dass wir neu bauen und neu aussenden können. Können wir das machen? Dass wir diesen Tag auch als etwas begreifen, was es ist, eine beständige Erinnerung. Gott hat uns hier einen prophetischen Auftrag gegeben. Lasst uns diesen Auftrag auch ausführen. Gut, dann kommen wir zur Predigt. Unser heutiges Thema ist begeistert von Gott und seiner Freundschaft. Facebook hat ja den Begriff Freundschaft geradezu inflationiert. Ja, man kann da bis zu 5000 Leute mit denen befreundet sein. Also befreundet heißt, man interagiert und je mehr man interagiert, desto mehr steigt man in der Freundesliste jeweils nach oben. Also wenn du ein sehr guter, der Erste auf der Liste sein willst, dann musst du mit deinem Freund viel machen und wenn ein anderer mehr macht, dann rutschst du runter. Followers unterscheiden sich von Freunden dadurch, dass ihre Freundschaftsanfrage nicht beantwortet oder abgelehnt worden sind. Davon kann man unglaublich viele haben. Die meisten Follower hat wer? Nicht Britney Spears? Trump nicht? Zuckerberg, nein. Es ist Cristiano Ronaldo mit 153 Millionen Followern. Das ist ein Fußballspieler, der wahrscheinlich einer der reichsten und bestbezahltesten Fußballspieler war er mal. Wie es heute ist, weiß ich nicht. Wir wünschen uns alle Freundschaften, oder? Das ist doch klar. Wir suchen Menschen, die uns nahe sind und denen wir nahe sein können, denen wir uns mitteilen können, unsere Herzensanliegen und unsere Freuden und Leiden und so weiter und miteinander das tragen können. Aber wie vieles in dieser Welt ist auch das Thema Freundschaft, die Freundschaft als solches, eben mit dem Makel des Gefallenen versehen. Ja, Freundschaften halten irgendwie eben auch nicht ewig. Freundschaften zerbrechen durch Verrat, werden enttäuscht durch Vertrauensbruch, werden unbedeutend dadurch, dass man je nachdem in der Freundesliste auf einmal sich auf Nummer 10 findet, unversehens oder vielleicht noch weiter unten. Besonders schmerzhaft wird es, wenn man sich nach einer Freundschaft mit einem Menschen sehnt und von diesem abgewiesen wird. Man nur auf Neudeutsch ein Follower ist. Ich bin aufgewachsen am Rand eines Dorfes, in der Landwirtschaft. Mein Alterskamerad, der ist am anderen Ende des Dorfes aufgewachsen. In meiner Schulklasse war nur ein weiterer Junge, eben dieser. Für Freundschaften hatte ich keine Zeit, weil ich in der Landwirtschaft mitarbeiten musste. Und wenn ich Zeit übrig blieb, dann musste die für die Schularbeiten verwendet werden. Also keine Zeit für Freundschaft. Mit 14, fast 15 Jahren wurde ich Christ. Das hat das Problem nicht verbessert, sondern noch verstärkt, dadurch, dass ich der Einzige in meiner Altersgruppe im Dorf Christ war. Jesus wurde mein ständiger Lebensbegleiter, my friend forever. Als wir in die Regelgemeinde, in die damalige Hausgemeinde kamen, entstanden allmählich Freundschaften und auch da zeigte sich, dass nichts ewig hält. Freundschaften, auch unter Christen, können vergehen oder sogar zerbrechen. Gestern noch war man miteinander unterwegs, hat dieselbe Vision, dieselben Anliegen, denselben Dienst geteilt und heute guckt man sich noch nicht mal mehr an. Und das ist brutal schmerzhaft. Mancher von euch hat es schon erlebt. In den wechselnden Freundschaften in meinem Leben blieb eine konstant. Und das war die Freundschaft Gottes zu mir. Er hat mich nie verlassen. Er ist nie an mir irre geworden. Egal, was ich getan und getrieben habe, er blieb mir treu, denn er kennt mich durch und durch. Er war mir schon gewogen, als ich noch Sünder war, ungewaschen, ungereinigt, verloren. Und er ist mir treu geblieben bis heute. Wir lesen in Jakobus 2, 23, und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Gott nennt Abraham seinen Freund. Das heißt, Gott hebt Abraham auf Augenhöhe. Natürlich ist zwischen Gott und Abraham ein ewiger Unterschied. Und trotzdem nimmt er ihn hoch, hält ihn sich vors Gesicht und sagt, du bist mein Freund. In Galater 3 lesen wir, was Gott über Abraham sagt. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündet dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Wir sind mit Abraham gesegnet. Und weiter heißt es, Römer 4, 11, und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war, damit er Vater aller sei, die im Unbeschnittensein glauben, damit ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde. Wir glauben im Unbeschnittensein. Und Abraham ist in dieser Form, in dieser Weise, ist er hinsichtlich des Glaubens unser Vater. Was war der Glaube, den Abraham an den Tag legte? Weshalb hat ihn Gott gerechtfertigt? Abraham glaubte, dass Gott die Toten lebendig machen kann, als er seinen Sohn bereit war, auf den Altar zu legen. Und das Nichtseiende, also das, was nicht ist, was es nicht gibt, ins Dasein ruft, als seine Frau unfruchtbar war und nicht empfangen konnte. Nachzulesen in Römer 4, 17. Und dieser Glaube war der rettende, der ihn rechtfertigende Glaube, durch den Abraham Gottes Freund wurde. Wie werden wir zu Gottes Freunden? Zunächst muss man sagen, Gottes Freundschaft ist unbändig. Die hat keine Bande, die hat keine Grenzen. Die ist überschwänglich. Es ergibt alles für diese Freundschaft. Und es gibt einen Vers in Sprüche 17, 17, kann man sich gut merken. 17, 17, Sprüche 17, 17. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Dieser Vers hat zwei Botschaften. Gott ist der wahre Freund, der zu jeder Zeit liebt. Der uns zu jeder Zeit beisteht, der uns nicht aufgibt, wenn wir ihn verraten, wenn wir ihn verlassen, wenn wir ihm den Rücken kehren, wenn wir ihn nicht mehr haben wollen, dann ist er immer noch da. Und dann sagt vielleicht der eine oder andere, das kann für mich nicht gelten. Wenn Gott mich wirklich kennen würde, dann würde er mir den Rücken aus lauter Ekel kehren, wenn er mich wirklich kennen würde. Jemand anders sagt vielleicht, ich möchte das ja glauben. Ich möchte glauben, dass Gott treu ist. Aber ich habe so in meinem ganzen Leben erlebt, immer und immer und immer wieder haben mir meine Freunde oder sogenannten Freunde den Rücken gekehrt. Ja, grundsätzlich alle Menschen haben mir schlussendlich mich verlassen. Gottes Zusage, dass er uns nicht verlässt noch versäumt, ist unverrückbar. Die 10 Gebote wurden von Gott in Stein gemeißelt, damit sie nicht mehr gelöscht werden konnten. Noch viel mehr, und darüber habe ich in der ersten Predigt über Begeistert von Gott gesprochen, noch mehr hat er seine Zusage, dass er unser nicht vergisst, in Jesus hineingeritzt. Jesus trägt die Male, trägt unsere Namen, trägt unsere Sünden, trägt seine Zusage, dass er uns nie und nimmer verlässt, an seinem Leib eingeritzt für immer und ewig. Deshalb ist Gottes Freundschaft dauerhaft. Er liebt zu jeder Zeit. Aber nicht nur das. Das Zweite sagt, wie er diese Freundschaft bewerkstelligt. Nämlich, als Bruder für die Not wird er geboren. Gott lässt Jesus als unseren Bruder für die Not geboren werden. Für unsere unentrinnbare Not kam Jesus. In meiner Jugend war ich, Andrea kann es bestätigen, eigentlich ein ziemlich depressiver Typ. Ja, ich hatte vielleicht tatsächlich Depressionen. Einsamkeit und die äußere Not meiner Familie trugen dazu bei. Für diese Not kam Jesus in mein Leben und hat sukzessiv mich aus dieser inneren Not herausgeholt, der Not der Einsamkeit, des Drucks, des äußeren Drucks. Und zu dem allen kam noch hinzu die Erkenntnis meiner Sündhaftigkeit und deren Ausweglosigkeit. Wer würde mich erlösen? Das war der Schrei meines Herzens. Als ich das mal im Römerbrief gelesen habe, habe ich gedacht, der Paulus, der kennt mich oder Gott kennt mich. Wer wird uns erlösen vom Leib dieses Todes? Das waren genau meine Worte. Wer wird mich erlösen? Wer kann mich erlösen? Und Jesus tat es. Jesus trat in mein Leben, der nahm mir die Last meiner Sünde und meiner Einsamkeit. Von Mose lesen wir in 2. Mose 33, 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund. Mose war der Einzige zu seiner Zeit, für lange Zeit, den er Freund nannte. Den letzten Freund hatte Gott in Abraham. 400 Jahre später, 500 Jahre später dann Mose. Es war Mose vorbehalten, dass Gott mit ihm direkt redete. Und wir denken, boah, das möchte ich auch mal erleben. So wie Mose auf dem Berg zu sein, eingehüllt in die Wolke und Gott donnert mir seine Worte entgegen und ich bin so richtig geshakt. Nun, aber wisst ihr was? Ihr, die ihr an Jesus glaubt, ihr habt viel mehr als Mose. Ihr habt den Heiligen Geist in euch. Wir haben das Recht, Gott in uns zu haben, nicht nur uns entgegendonnernd, sondern in uns redend. Weißt du das? Weißt du, dass der Heilige Geist dir gegeben ist und er dich nie verlässt? Glaubst du das auch in deinem Leben? Glaubst du das in deinem Herzen? Oder bist du unsicher? In Johannes 14, 16 heißt es, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sein in Ewigkeit. Da ist die Rede vom Heiligen Geist. Und der wird in Ewigkeit, in alle Ewigkeit dich nicht verlassen. Du kannst machen, was du willst. Du wirst nicht mehr los. Ist das nicht tröstlich? Er wird bei euch bleiben in Ewigkeit. Der Heilige Geist ist es, der uns im Auftrag von Jesus, vom Vater, zu Jesus bringt. Uns von Jesus und dem, dass Jesus unser Erlöser ist, unser Erretter, überzeugt, überführt und dass wir ihn brauchen. Und wenn wir bei Jesus sind, dann sagt Jesus uns Folgendes: Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Also Jesus nennt uns seine Freunde. Zu dieser Freundschaft, von der Jesus redet, gehören drei Charakteristika. Ein Freund erstens gibt sein Leben für seinen Freund. Und Jesus tut das konsequent, bedingungslos, radikal. Er geht für uns in den Tod, um uns zu erlösen. Was ist die Antwort von uns? Jesus lädt uns ein, unser Leben ihm zu geben. Es kann sein, dass Jesus unser ganzes Leben haben will und uns in einen vollzeitlichen Dienst hineinberuft und uns da haben will. Es kann aber auch sein, dass er uns in einen vollzeitlichen Dienst in die Arbeitswelt hineinsendet, um dort für ihn zu leben. Und es kann sein, dass Situationen entstehen, in beiden Fällen, wo wir herausgefordert sind, uns zu unserem Freund Jesus zu stellen, ihn nicht verleugnen dürfen und wir den Preis der Nachfolge zahlen dürfen, indem wir zum Beispiel in manchen Ländern unser Leben geben, wahrhaftig hingeben und als Märtyrer sterben. Es kann aber auch sein, dass deine Arbeit, deine Karriere, deine Freunde, deine Verwandten du verlierst, weil du Jesus treu bist und ihn bekennst, da wo du ihn bekennen kannst und sollst. Ein Freund tut, was sein Freund sagt, weil er ihm vertraut. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Jesus wünscht sich, ja, er erwartet, dass wir tun, was er uns sagt. Dass wir ihm vertrauen. Dass wir vertrauensvoll auf sein Wort uns einlassen, so wie zum Beispiel Petrus, der sich von Jesus aufs Wasser rufen ließ und dann auf dem Wasser gelaufen ist. Auf der anderen Seite sagt Jesus auch, dass er alles, was ihn seine Freunde bitten werden, er ihnen tun wird. Nun, das hört sich an, als wäre es ein Blankoscheck für alles. Aber wir wissen, ein Freund wird von seinem Freund nie etwas erbitten, was dieser Freund nicht tun kann oder tun würde, weil es seine Überzeugung verletzen würde. Also, ich will es mal praktisch machen. Jesus kann unsere Bitten, die entgegen dem erklärten Willen seines Vaters im Himmel sind, nicht erfüllen. Und er wird sie nicht erfüllen. Er wird dir nicht die Frau deines Freundes geben oder den Mann deiner Freundin. Wird er nicht tun, weil er Ehebruch nicht unterstützt. Er wird dir nicht helfen beim Steuerbetrug. Aber er wird dir, wenn es sein Wille ist, zu seiner Zeit einen Partner geben. Er wird dir das tägliche Brot geben, um das du ihn bitten darfst, so wie er es im Vater unser uns gelehrt hat. Er wird dir helfen, deine Kinder so zu erziehen, dass sie gottesfürchtig leben. Er wird dir helfen, ein besserer Ehemann und eine bessere Ehefrau zu werden, weil das ist sein Wille. Drittens, ein Freund hat keine Geheimnisse. Jesus sagt seinen Jüngern, alles, was er ihnen sagen kann, ja, enthält ihnen nichts vor. In Klammer, er sagt ihnen, ihr könnt nicht alles jetzt verstehen, aber all das, was ihr jetzt nicht versteht, das werde ich durch den Heiligen Geist euch wissen lassen. Der wird das, was ich angefangen habe, fortsetzen, weil jetzt im Moment versteht er nicht alles, ihr werdet überfordert. Aber ihr kriegt das ganze Paket. Jesus und der Heilige Geist lassen dich und mich nicht im Regen stehen, wenn wir mal etwas in seinem Wort nicht verstehen, in seiner Führung nicht verstehen, in unserer Situation nicht verstehen und uns fragen, wo in aller Welt ist Gott? Er wird uns helfen und zu uns reden, wenn wir auf ihn hören wollen. Er lässt uns wissen, was er über uns denkt und wie er uns weiterführen möchte. In den Sprüchen lesen wir noch von zwei weiteren Charakteristika. Da heißt es, wer Reinheit des Herzens liebt, Wessen Lippen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Und das, Jesus sagt in einer ähnlichen Weise, denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Ja? Der Zusammenhang zwischen Herz und Lippen ist klar. Das, was im Herzen ist, das kommt raus. Wie kommen wir zu einem reinen Herzen, aus dem Gutes hervorkommt? Wie kommen wir dazu? Dadurch, dass Gott uns ein neues Herz schenkt und einen neuen Geist schenkt. Dadurch sind wir in der Lage, nicht mehr die bösen Gedanken unseres Herzens herauszubringen, sondern das an Gutem, was Gott in dieses neue Herz und in diesen neuen Geist hineinlegen möchte, das herauszubringen. Die Wiedergeburt, die Gott jedem schenken möchte, der an Jesus glaubt, diese Wiedergeburt ermöglicht es uns, anders zu sein, anders zu reden, anders zu denken, anders zu handeln. Wir werden ein neuer Mensch, ein neues Wesen, aus dem gute Gedanken, gute Früchte hervorkommen. Und Gott will der Freund dieses neuen Wesens sein. Er will diesem Freund helfen, diesem neuen Wesen, diesem neuen Eugen in mir. Den möchte er befreunden, dessen Freund will er ewig sein. Und wenn du Jesus noch nicht als Freund hast, wenn du Gott noch nicht als Freund hast, wenn du nicht weißt, dass Gott dein Freund ist, dann lädt er dich ein, komm in diese Freundschaft. Lass dir ein neues Leben schenken. Lass dich versöhnen mit mir und du hast dann einen Freund in alle Ewigkeit, der dich nicht verlässt, noch versäumt, der dir nie den Rücken kehrt, der treu zu seinem Wort steht, wo du sagen kannst, Jesus, aber in deinem Wort steht doch. Handle bitte danach. Ich habe noch ein paar Fragen für euch persönlich oder für, wenn ihr das jemals irgendwo in einer kleinen Gruppe nacharbeiten wollt. Habe ich Freundschaften, die die genannten Kriterien entsprechen, füreinander einstehen, die Wünsche des anderen erfüllen, Offenheit einander gegenüber? Charakterisieren meine Freundschaften, sind die mit diesen drei Punkten ausgestattet? Welche Freundschaften sind in meinem Leben zerbrochen? Ja, wo brauche ich Heilung? Über zerbrochene Freundschaften. Wie hat meine Erfahrung mit Freundschaften mein Verständnis von Freundschaft grundsätzlich geprägt? Denn ich habe es ja schon eingangs versucht deutlich zu machen, unsere Erfahrung mit eigenen Freundschaften, die prägen natürlich auch unsere Erwartung an die Freundschaft Gottes. Wenn wir hier nie wirklich funktionierende Freundschaften erlebt haben, dann werden wir uns schwer tun, Gott als Freund zu vertrauen. Und deshalb brauchen wir Heilung. Kann ich Gott vertrauen, dass er mir seine Freundschaft nie aufkündigen wird? Damit bin ich am Ende. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen und ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns hilfst, Freundschaften untereinander zu leben und dass du uns hilfst, auch wenn Freundschaften untereinander nicht mehr halten, dass wir nicht dran zerbrechen. Ich danke dir, dass du uns heilen willst von kaputten, von zerbrochenen, vielleicht auch missbräuchlichen Freundschaften, dass du unser Freund, ein anderer Freund bist, der alles zu unserer Heilung getan hat, alles für unsere Befreiung getan hat und alles für unsere Erlösung getan hat und uns nie verlässt, Danke, dass wenn wir Mangel an Freundschaft haben, dass wenn wir Verletzungen durch Freundschaft haben, dass wir mit all dem zu dir, unserem himmlischen Freund, kommen können und sagen können, mach du es wieder gut. Heile du, wasch du meine Wunden. Ich bitte dich darum, dass du das tust und dass du uns deiner Freundschaft versicherst, dass du da, wo wir heute angesprochen sind und merken, ja, ich bin mir der Freundschaft von Gott nicht so bewusst oder auch nicht sicher, Herr, mach du es in uns fest. Ich bin dein Freund. Ich habe alles für dich getan. Und du musst für diese Freundschaft nichts tun. Ich schenke sie dir. Ich bin immer für dich da. Hilf dir, das zu empfangen in unserem Herzen, das Wurzeln treibt und unser Leben verändert. Amen.